Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute vor 20 Jahren ist der Schweizer Schriftsteller Max Frisch gestorben. Schweizer Radio und Fernsehen widmen deshalb Max Frisch verschiedene Sendungen. Bei uns auf DRS2 ist heute der Literaturwissenschaftler und Journalist Julian Schütt Gast in Reflexe. Julian Schütt, bekannt geworden mit einer brisanten Dissertation über die Schweizer Germanistik während des Zweiten Weltkriegs. Julian Schütt arbeitet seit Jahren an einer umfassenden biografischen Arbeit zu Frisch. Seine jetzt erschienene umfangreiche Studie Max Frisch, Biografie eines Aufstiegs, ist fraglos die wichtigste unter den vielen Neuerscheinungen, die im Blick auf Frischs 100. Geburtstag am 15. Mai jetzt wie Pilze aus dem Boden sprießen. Hans-Ulrich Probst hat Julian Schütt zu seinem Vorgehen und zur Aktualität des großen Autors befragt.
Julian Schütt, herzlich willkommen. Sie haben sich jahrelang mit Max Frisch befasst. Wozu eigentlich eine Biografie schreiben? Sperrt sich nicht gerade in diesem Fall der Gegenstand gegen ein solches Vorhaben? Max Frisch hat ein Stück geschrieben, Biografie ein Spiel, er hat also die Volatilität des Lebens betont. Jetzt wird er auf über 500 Seiten sozusagen festgeschrieben. Wie gehen Sie mit dieser Problematik um und was war Ihr wichtigstes erkenntnisleitender Interesse für diese Arbeit?
Zunächst einmal ist es natürlich so, dass fast jeder Schriftsteller gegen Biografen ist und gegen seine eigenen erst recht. John Updike hat mal gesagt, das sind so Judasse oder die suchen den Judas in der Familie des Schriftstellers, wo sie dann irgendetwas aufhängen können und den Autor zum Krankheitsfall oder noch schlimmer machen können. Das muss man immer im Auge behalten. Bei Frisch gab es noch einen zusätzlichen Vorbehalt, der entscheidender ist. Eine Biografie muss zwangsläufig Entwicklungen, muss Kontinuitäten zeigen, muss die Entwicklung eines Werks und eines Autors darstellen. Und Frisch ging es eigentlich um das Gegenteil. Immer. Ihm ging es eigentlich um das Ereignislose in einem Leben, das Unspektakuläre. Er nannte das auch mal die Wüstenbildungen im Menschen, die Verödungen im Menschen. Und das hat er eigentlich in seinen wichtigen Werken dargestellt. Und das gibt aber auch Spannung. Diese Spannungen braucht man, glaube ich, wenn man ein Buch schreibt. Und deshalb war das für mich immer etwas sehr Produktives.
Der Buchtitel lautet ja Max Frisch, Biografie eines Aufstiegs 1911 bis 1954, also das Buch bricht ab, als Frisch 43 ist und eben den Stiller publiziert hat. Warum diese Beschränkung?
Da gibt es verschiedene Gründe. Also zunächst einmal war Max Frisch ein sehr anfangssüchtiger Schriftsteller. Er hat immer Anfänge gesucht, bis zuletzt. Leben und lebendig sein hängt mit dem Anfangen können zusammen. Und das war für Frisch zentral. Und deshalb dachte ich, naja, dann drängt es sich ja auch auf, Frischs eigene Anfänge aufzuzeigen. Dann gab es aber natürlich auch prosaische Gründe. In der zweiten Lebenshälfte sind halt einfach noch einige Sachen, wichtige Sachen gesperrt. Und wenn man eine ein bisschen akribisch gearbeitete Biografie schreibt, wie sie mir immer vorschwebte, dann würden wichtige Dokumente wie etwa der Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann oder dieses Berlin-Journal fehlen. Und das wollte ich nicht darum herumschreiben. Also gerade in einem Bereich dann Spekulation machen, wo man eigentlich wie im Fall von Ingeborg Bachmann das Terrain eher entgiften und entspekulieren müsste.
Nun nochmals, worin besteht für Sie, für den Biografen, die Aktualität und Modernität dieses Autors zuallererst?
Ich glaube, man kann einen ganz einfachen Test machen. Und ich habe den wirklich in diesen vielen Jahren, wo ich an diesem Buch gearbeitet habe, oft gemacht. Man kann am Morgen die Zeitung lesen und nachher sich an die Lektüre Frisch setzen. Und man hat einfach das Gefühl, diese Texte halten der Zeit noch stand. Auch jetzt wieder, wenn diese Katastrophe in Japan oder der Krieg in Nordafrika, man merkt, dass eben Frisch selber in seiner Zeit immer mit solchen Ereignissen konfrontiert war und sich auch immer Gedanken gemacht hat, was vermag ein Schriftsteller, was vermag die Sprache, und das fließt eigentlich in alle Texte ein. Das ist nicht immer explizit, aber man merkt es einfach in der Lektüre. Diese Texte sind nicht jenseits der Zeit, und er hat die ganz wenigen frühen Texte, die wirklich noch jenseits der Zeit sind, die hat er ja später auch vehement abgelehnt.
Jetzt umreißen Sie mal kurz, woher kam er? Was war das elterliche Umfeld, das Milieu?
Ja, das Milieu ist eigentlich gar nicht so leicht darzustellen. Es waren, die Eltern wollten immer mehr sein, als sie vielleicht dann effektiv waren. Vor allem die Mutter. Beim Vater ist es so, dass Frisch nicht wollte, dass der mehr war. Er war nämlich etwas mehr. Dieser Vater hat durchaus Karriere gemacht, aber eben als Vertreter des architektonischen Heimatstils. Also er war Architekt. Und Frisch hat ihn aber immer nur zu einem kleinen Makler heruntergehandelt, was er später war, aber nicht immer. Und die Mutter wiederum, die schämte sich ein bisschen für diesen Abstieg, der plötzlich stattfand in der Familie. Und diese Scham, das merkt man auch in vielen Texten, das wirkt in den Texten nach, gerade des jungen Max Frischs.
Genau, also 1911 geboren, er hat eben noch den Ersten Weltkrieg als Kind erlebt und vor allem die darauf folgende Not, wo natürlich gerade auch das Baugewerbe darbte. Also der Vater ist nicht nur aus eigener Schuld verarmt, ist dann früh gestorben, was Frisch ja immer eigentlich als Glücksfall auch für sich beurteilt hat, weil das hat ihn sozusagen jetzt ins Schreiben hinein katapultiert.
Für mich hängt ja die Geburt des Autors Max Frisch mit dem Tod des Vaters zusammen. Das ist genau eine solche Konstellation bei Frisch. Tod und Geburt sind ganz nahe beieinander. Und das ist ja ein Motiv, das sich auch durch alle Texte zieht. Und man hat den Eindruck, es hat sich bei diesem Autor sehr vieles aufgestaut, dass er hat viele Theaterstücke schon als Gymnasiast offenbar geschrieben, die sind alle verschollen, aber er wagte sich nicht wirklich an die Öffentlichkeit. Und kaum war dieser Vater tot, kommen schon die ersten Texte und die handeln schon von diesem Ich mit einem Selbstbewusstsein, das frappiert, dass man bei fast keinem anderen Autor so trifft, wie einer plötzlich Ich sagt. Dabei ist er eigentlich drauf und dran, Journalist zu werden. Und da ist er eigentlich das Ich-Sagen eher verpönt gewesen.
Ja, und er ist Anfang 20, also es ist auch eine gewisse Chuzpe. Er beginnt ganz früh zu publizieren, fast ein journalistisches Wunderkind, dass man mit 20 in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert wird, mit Feuilletons, mit Reiseberichten, also nicht einfach verschämt als Berichterstatter einer Gemeindeversammlung, sondern wirklich an vorderster Front sozusagen.
Ja, das hat mich immer ein bisschen gestört, das hat aber auch Max Frisch befördert. Er hat selber später seine Feuilletons immer enorm abgewertet und eigentlich auch alle, fast durchgehend alle, die über ihn gearbeitet haben, haben ihm das eigentlich nachgeredet und haben immer gesagt, wie schwach diese Feuilletons seien, wie konservativ, wie bieder und so weiter. Und das stimmt einfach nicht. Das war ein Riesentalent. Es waren ja auch nicht nur Deppen damals auf den Feuilleton-Redaktionen, sondern das waren eigentlich sehr angesehene Leute. Und Frisch konnte da von Anfang an bestehen und zwar an verschiedenen Orten, vor allem eben in der Neuen Zürcher Zeitung. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Virtuosität bei ihm auch sieht. Die war ihm später natürlich ein bisschen suspekt, weil sie dann Schmerzbereiche ausklammerte und hat sie vielleicht nicht wirklich mit der schonungslosen Aufrichtigkeit des späteren Max Frisch dargestellt.
Und er war politisch naiv zu diesem Zeitpunkt.
Man kann es so sagen, er ist dezidiert apolitisch. Also er versucht, diesen reinen Schriftsteller zu kultivieren. Und zu dieser Reinheit gehörte damals, dass man nicht politisch ist. Das war ihm alles verpönt. Und zwar, Frisch war nicht ein Rechter in dem Sinn. Er war aber natürlich auch überhaupt kein Linker, sondern er war ganz dezidiert apolitisch und er hat sowohl rechten Schriftstellern als auch linken Schriftstellern, die das allzu sehr deklarierten, ihre politischen Inhalte, denen hat er aufs Dach gegeben als Rezensent.
Bis zu sehr patriotischen Auslassungen, Sie weisen das sehr genau recherchiert nach, wo er sich dann manchmal auch im Ton vergreift.
Man soll ihn nicht jetzt schönreden, es gab ganz problematische Texte, nur man muss auch das sagen, die gab es eigentlich bei jedem Autor, auch durchaus bei linken Autoren. Mir ist zum Beispiel Jakob Bührer, der schon fast Kommunist war, der hat noch viel vehementer gegen diese Emigranten angeschrieben, einfach weil die Autoren natürlich so eine aus heutiger Sicht vielleicht kleinkarierte Angst hatten, dass ihre Marktchancen in Deutschland vollends schwinden und sie dann rein auf den schweizerischen Markt reduziert werden. Und bei Frisch war diese Angst natürlich besonders groß, weil er, wie er sagte, nicht in einem Schweizer Verlag unterkam, sondern zunächst in dieser deutschen Verlagsanstalt.
Ja, die ja auch wenig Berührungsängste hatte gegenüber den Nazis, also es war eigentlich eine prekäre Verlagswahl auch.
Ja, ich habe diesen Chef der Deutschen Verlagsanstalt ein bisschen recherchiert. Ich glaube, man hat Frisch damals vor allem als Reiseschriftsteller und Reisefeuilletonist geschätzt und geholt.
Reiseschriftsteller sagen Sie, also dieses Bedürfnis wegzugehen aus der Enge, das ist eine Konstante in seinem Leben. Das habe ich durch Ihr Buch auch wieder gelernt. Diese Reisen waren nicht einfach nur eben zum Geld verdienen, sondern das war fast ein existenzielles Bedürfnis, so wie er ja auch die Begegnung mit dem Meer existenziell wert für ihn, nicht?
Absolut, das ist entscheidend. Es hat mich auch frappiert, wie früh dieses Motiv des Fremdseins zum Autor Max Frisch gehört. Es gibt dieses Märchen vom Rip van Winkel, der nach einem Zauberschlaf zurückkehrt und niemanden mehr kennt, die Sprache seiner eigenen Landsleute nicht mehr versteht. Das hat Frisch von Anfang an begeistert und das kommt eigentlich schon in diesem fast ersten Text, Was bin ich, kommt das verklausuliert vor. Und dieses Motiv zieht sich auch durch das ganze Werk. Frisch brauchte immer das Fremde, um schreiben zu können.
Und hat auch zu diesem schwierigen Verhältnis zu seiner Heimatstadt nebst anderem geführt natürlich. Als er dann ja sagt, in der Fremde weiß ich, dass ich der Fremde bin. Und, ja. Und wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich zwar so, aber werde nicht verstanden, nicht?
Ja, das ist so. Man muss vielleicht wirklich noch eines sagen zu Frischs Verhältnis zum Deutschland. Also seine Ansicht war immer, wir als Schweizer müssen etwas Eigenes entgegensetzen. Also dieses Eigenständige, das war ihm zentral. Und das erklärt zum Beispiel dann auch Frischs Begeisterung für die Landi. Also er war einer, der auf dieser Landesausstellung zwischendurch 2 Wochen fast dort pausenlos übernachtet hat. Also dass man hat den Eindruck, der sei wirklich nonstop auf dieser Landi herumgereist. Da hat er eben genau das gefunden, dass die Schweiz es schafft, sich als eigenes Land zu präsentieren und nicht nur einfach anti-deutsch zu sein oder anti-Frankreich oder was auch immer.
Sozusagen auch eine Reise ins eigene Land, die ihm diese Landesausstellung ermöglicht hat, nicht?
Ja.
Dann kam der Krieg und damit der Soldat Max Frisch. Julian Schütt, ich schlage vor, dass wir uns jetzt einmal einen Ausschnitt aus Ihrem Buch, einem eben sehr umfangreichen, sehr flüssig geschriebenen Buch anhören. Das ist ja weltgeschichtlich ein entscheidender Moment. 10. Mai 1940, Hitler überfällt die Niederlande, Belgien und greift Frankreich an. Die Schweiz mobilisiert und erwartet auch stündlich den Angriff. Max Frisch ist im Kanton Zürich als Kanonier im Dienst. Ja, lesen Sie diese Stelle, damit wir sehen, wie Sie sich in dieser biografischen Aufgabe annähern.
Bereit zum Letzten. Nachdem Hitlers Wehrmacht am 10. Mai 1940 die Offensive gegen Frankreich gestartet hatte, kam es in der Schweiz zur zweiten Generalmobilmachung. Frischs Einheit stammt im Hinterland Zürichs. Die veralteten Kanonen waren gegen die eigene Stadt gerichtet. Von dort erwartete man den deutschen Feind. Die Bunker waren zwar fertig, auch der Tarnanstrich zu Ende geführt, aber es standen noch verdächtige Baumaschinen in den Feldern herum und die ungepflügte Erde mitten in der Landschaft musste jedem Piloten auffallen. Es war ein prallgrüner Maimorgen mit blühenden Obstbäumen und Vogelgezwitscher, als der Alarm kam. Frisch erinnert sich an alles, das scheinbar Kleinste, wie gegen 4 Uhr der Fahrer sich näherte, das knallende Motorrad abstellte und unter ein Scheunentor schob und, nachdem er Schutzbrille und Helm abgenommen hatte, den sehr wunderlichen Befehl brachte: »Schuhe putzen, Füße waschen, tadellos rasieren.« Im Abendlicht stand dann die ganze Batterie inklusive Küchenpersonal mit geputzten Schuhen und tadellos rasiert vor dem Hauptmann, der lange zögerte, nicht ganz natürlich lächelte, sich auf die Unterlippe biss, wieder wartete. »Die Lage sei einfach«, sagte er schließlich. »Sie müssten bereit zum Letzten sein, zum Sterben. Wenn auch kein schönes Sterben, vielleicht eine Verstümmelung, ein Verrecken.« Sie sollten sich bewusst sein, dass der Krieg beginne. Die Stellung halten oder fallen, hieß die Devise. Nach dem Abtreten lange Stille. Das war am Abend des 14. Mai, an dem Frisch allen seinen Leuten einen Abschiedsbrief schrieb und seine Eindrücke im Notizheft festhielt. Vor allem, dass man die Tatsachen sehen müsse, wir stehen ohne Chance. Man kämpfe aber als Schweizer, der Gegner werde einen nicht vergessen und der eigene Untergangskampf werde vielleicht der Anfang der feindlichen Niederlage sein. Ob der Hauptmann das sagte oder ob Frisch so dachte, geht aus den Aufzeichnungen nicht eindeutig hervor. Jedenfalls fügte der Hauptmann hinzu, die Soldaten sollten sich ausruhen und mit dem Gedanken zu sterben vertraut machen. Man wusste aus dem Radio, wie ernst die Lage war. Es hatte sich herumgesprochen, dass in jenen Tagen bei der Besetzung der Niederlande Tausende umgekommen waren. Da und dort war Augenwasser zu sehen. Ein Wachtmeister sagte hinter vorgehaltener Hand, er werde sich erschießen, wenn die Deutschen kommen. Ein anderer Soldat rief mit geballter Faust Richtung Norden, man werde es den Kerlen schon zeigen. Der Abteilungskommandant übergab sich die ganze Nacht. Sein Adjutant stierte vor sich hin, der Quartiermeister wiederum stahl sich mit den Worten davon, »Sie machen das schon recht, Sie machen das schon recht.« Frisch notierte, er sei an dem Abend aufs Feld hinausgegangen, um den Sonnenuntergang zu erleben. In einer glänzenden, nicht eben erklärlichen, geradezu festlichen Verfassung, die das Vorrecht jener sei, die nichts zu verlieren haben. Man verliere nur sich, mitunter auch ohne Krieg. Das ist der kühle Rausch der Besitzlosigkeit nach allen Windrichtungen, ein Hauch von himmlischer Leere und Wachsein. Er empfinde sein Leben als abgeschlossen, hielt er im Notizheft weiter fest. Was überwog? Angst? Trauer? Er stehe niemandem so nahe, dass nicht alles, was mich treffen mag, meine eigene Sache wäre. Das gibt das Gefühl einer vorhandenen, aber nie ganz geahnten, nie gewussten Freiheit, ein Gefühl der Reife. Und an anderer Stelle schreibt er, »Wenn ich falle, verliere ich alles, wie jeder. Wenn ich aber lebe, kann ich nichts verlieren. Mein Besitz ist in mir, sonst habe ich nichts. Ist es das, was mich immer wieder durch alle Bedrückung hindurch immer wieder so leicht und klar macht?« Auf einer Zementröhre schlief er dann schlagartig ein. Das wolkenlose Wetter sei für fremde Flieger wie gemacht gewesen. Wären sie gekommen, meint Frisch sarkastisch in Palaver, Schweiz ohne Armee, hätte seine Kanonierbatterie 73 gekämpft, davon bin ich überzeugt, bis zum ersten Stuka-Angriff am späteren Vormittag.
Julian Schütt las einen Ausschnitt aus seiner großen Biografie, Max Frisch, Biografie eines Aufstiegs, diese Schlüsselstelle, und wir haben jetzt gehört, wie griffig das formuliert ist, wie genau aber auch mit dem vorhandenen Material, das ist ja nicht aus dem Werk genommen, sondern aus vielen Notizheften, zum Teil aus Briefen, also wie das amalgamiert wird zu einem Text, der über das Werk Max Frischs hinausgeht. Julian Schütt, eben heute Gast in Reflexe aus Anlass des 20. Todestags von Max Frisch, jetzt doch zum Autor, da hat er ja auch schon zwei Romane publiziert, eher schwülstige Romane. Dann kommt der Krieg, es kommt sein zweites Studium, er wird Architekt, er sucht die Bürgerlichkeit und irgendwann kommt dann eine Art neuer Max Frisch. Das wäre jetzt meine Frage, wie verwandelt sich dieser Feuilletonist zum unverwechselbaren Stilisten, der prägnant, lakonisch und poetisch schreibt und der vor allem in Deutschland plötzlich ganz viel Beachtung findet, also über die Schweiz hinausgreift. Wie sehen Sie jetzt da Bruch oder Entwicklung?
Ja, man hat immer gesagt, nach dem Krieg beginne eigentlich Max Frisch so richtig. Aber das stimmt so auch nicht. Denn es gab schon während des Krieges oder sogar im Vorfeld des Krieges blitzte dieser politische, also dieser viel wachere Max Frisch immer wieder auf. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Filmbesprechung über Gilberte de Courgenay, diesen legendären Film, den jeder Schweizer damals gesehen hat. Und Frisch war ein vehementer Feind dieses Films und hat den in Worten kritisiert, in der damals frisch gegründeten Zeitschrift Du, in Worten kritisiert, die der Redaktion so unverschämt vorkamen, dass sie noch daneben eine brave andere Filmkritik stellten. Und Frisch hat da geschrieben schon, man kitschelt nicht neben Abgründen. Also das ist irgendwie, für ihn ging das nicht mehr auf, dass die Schweiz so selbstgefällig, die Soldaten so kultiviert wurden, das gute Soldatentum, und daneben gab es Kriege und gab es Verheerungen, und das wollte Frisch nicht. Es gab dann eine andere ganz wichtige Begegnung auch schon im Krieg, als ihm ein Universitätslehrer sagte, dass in Riga tausende Juden erschossen wurden. Mit diesem Wissen konnte er damals noch nichts, das konnte er nicht gestalten. Das floss aber unterschwellig immer weiter und kam dann in Nun singen Sie wieder, also in diesem ganz frühen Stück, schon zum Ausdruck.
Dennoch, die eigentliche Politisierung setzt doch später ein, nicht?
Also man muss es so sagen, dass er das Politische dann auch gestalten kann, das setzt nach dem Krieg ein. Also das sind dann wirklich, ich denke, diese Texte im ersten Tagebuch, da merkt man einfach, dass er jetzt mit Leuten vom Schauspielhaus in Kontakt stand, mit Autoren, die eben diese Gewalttaten kennengelernt hatten zum Teil und am eigenen Leib kennengelernt hatten. Und das hat den Autor unglaublich geschärft und auch skeptisch gemacht gegenüber seinen Anfängen.
Und Julian Schütz, das zeigt Ihr Buch sehr genau. Es ist natürlich dann auch der Kalte Krieg und die Auseinandersetzung mit seinen Apologeten, die sein Bewusstsein schärfen. Es ist dieser Streit auch mit der Neuen Zürcher Zeitung, wo Feuilleton und Politik säuberlich getrennt waren und er aber dann 1948 massiv angegriffen wurde, eben als Kommunist diffamiert wurde, nicht nur dort. Und das hat ihn eigentlich dazu gebracht, dann immer näher dieser Position eines sozialistischen Humanismus, wie er es beschrieben hat, anzunähern. Also das geht Hand in Hand mit der Entwicklung der Schweiz, die sich einigelt mit dem Kalten Krieg und er will hinaus, nicht? Also diese Gegenbewegung, die haben Sie sehr gut nachgezeichnet.
Ja, man kann aus heutiger Sicht natürlich sagen, im Grunde war das das Beste, was Frisch passieren konnte, also dass er Gegner hatte. Er hat das später ja immer als Auszeichnung empfunden, dass man Gegner hat. Und nur seine Anfänge waren ihm auch deshalb suspekt, weil eigentlich die Texte immer brav rezipiert wurden und angenommen wurden. Aber es gab eigentlich keinen Widerstand dagegen. Und das begann eben im Kalten Krieg. Von daher muss man der NZZ und muss man auch diesen sehr konservativen Literaturprofessoren, die dem frühen Frisch geprägt haben, muss
darum man fast dankbar Steiger sein. Freund,
genau. Es war dieses konservative Verständnis, dass Kultur und Politik und vor allem die Politik, die die Nazis machten, das hat nichts mit der hehren Kultur, wie man sie vertrat, zu tun. Und diese Ansicht war natürlich in der Schweiz enorm verbreitet. Das unterschied Frisch von seinen Landsleuten, dass er eben nach dem Krieg das Gefühl hatte, ich muss raus, ich muss mich aussetzen, ich muss diese Welt kennenlernen, während eigentlich seine Landsleute, die Künstler in der Schweiz, die blieben, die selbstgefällig, die waren sehr zufrieden mit dem, was in der Schweiz passiert war.
Ja, dieses Ringen um den Blick von außen, die Reisen, das spiegelt sich in deinen Werken wie Bin oder die Reise nach Peking oder im Grafen Öderland, der Rebell, der es nicht mehr aushält in diesem Alltag. Wir haben vorher gehört, mein Besitz ist in mir, sonst habe ich nichts. Also was ja Max Frisch vielleicht eben heute auch modern macht, ist, dass er dem Kollektiv von vornherein misstraut. Also er besteht auf dem Individuum.
Ja, dieses Antikollektive, das
ich auch, sagen auch.
Ja. Genau, das wir von den ersten Texten, das hat ihn auch letztlich bewahrt vor, dass er nicht wirklich in eine dieser frontistischen oder narzisstischen Bewegungen eingeraten ist. Er war einfach immer dieser Individualist. Und nach dem Krieg war diese Position plötzlich die einzig mögliche, die noch den Autoren, den Künstlern allgemein blieb. Und da hat natürlich Frisch schon sehr viel vorgedacht und war einfach weiter als viele Zeitgenossen. Ich würde so weit gehen, dass zu sagen, eigentlich nur exilierte Autoren hatten das gleiche politische Bewusstsein dann wie dieser Max Frisch des ersten Tagebuchs.
Dieses Tagebuch ist ja sozusagen der Durchbruch. Was dort ja auffällt und auch später von Max Frisch formuliert wurde, ist das Verhältnis zum Leser. Als eines Partnerschaftlichen, als eines auf Augenhöhe. Wie ist diese Haltung entstanden?
Ja, das hängt natürlich zusammen mit Frisch Skepsis. Wie kann ich mich mit dieser Zeit auseinandersetzen? Wie kann ich diese Zeit gestalten? Und er hat das dann mal so gesagt, man muss diese Ereignisse, solange sie noch glühende Objekte sind, muss man sie in eine Konstellation zwingen. Und das ist das Erfolgsrezept, glaube ich, von Max Frisch gewesen. Das Programm auch. Er hat es geschafft, scheinbar ganz Nebensächliches, wie es in der Schweiz geschah, und unendlich Brisantes, wie es in den vom Krieg versehrten Ländern geschah, in einen Zusammenhang zu bringen und zu gestalten. Und das gelang ihm nur, weil er eben auch mit vielen Autoren, mit vielen Opfern des Krieges, mit Mitläufern des Krieges, mit Anpassern gesprochen hat. Und deshalb hat er halt dann auch diesen wirklich unmittelbaren Ton gefunden, der uns heute noch berührt.
Für Sie ein Codewort lautet Verwandlung, nicht Identität, wie es immer wieder gebraucht wird, natürlich eben wegen des Stillers, den man als Roman über einen Mann, der sich seiner Identität nicht mehr sicher ist, gelesen hat. Aber für Sie ist es die Verwandlung, das hat ja dann auch Konsequenzen ins Private. Können Sie noch den privaten Frisch dieser ersten 43 Jahre etwas skizzieren?
Ja, wir haben es vorher gesagt, Frisch hat von den ersten Texten an ich gesagt, hat aber andererseits auch von diesen ersten Texten an sich misstraut. Er sagte einmal in einem Notizheft, ich lebe aus keinem eigenen Verlass heraus. Und an anderer Stelle sagte mal, er sei im Grunde immer gegen sich gewesen. Und aus diesem Gefühl, dass auf ihn selber kein Verlass ist, hat er dieses Ich natürlich auch immer gesucht und hat dann daran wieder gezweifelt und hat es wieder verworfen und hat es wieder von Neuem gesucht und hat deshalb auch diese Verwandlung gebraucht. Das war für ihn überlebensnotwendig, sonst wäre der eingegangen, wenn er jetzt immer auf diesen einen Frisch festgelegt worden ist. Und deshalb hat er natürlich auch dieses Identitätsproblem, war dann für ihn so zentral. Im Grunde war das Gegenteil zentral, dass man sich eben verwandeln, dass man immer wieder anfangen kann, dass man wieder ein anderer werden darf und dass die anderen einen nicht festlegen auf ein bestimmtes Bild. Und nur dadurch, dass er schreiben konnte und dass er sich wirklich auch schonungslos manchmal dieses Recht herausgenommen hat, sein Leben zu verwandeln, das hat ihn gerettet.
Ja, Schreiben war Notwehr für ihn. Julian Schütz, Sie tragen alle diese Bausteine zum Verständnis wirklich sehr kenntnisreich zusammen, aber wohltuend zurückhaltend in der Deutung. Es wird nichts ausgelassen, was man wissen kann, aber es wird auch nichts skandalisiert. Jetzt zum Schluss unseres natürlich fragmentarischen Gesprächs, wobei das passt zu Frisch, das fragmentarische, richtig, ja. Zum 20. Todestag am 4. April, der Stiller, mit dem Ihr Buch aufhört und der für Sie den Durchbruch als Weltautor auch bedeutet. Warum? Was ist am Stiller so besonders? Ist doch eigentlich eine ein bisschen platte Geschichte. Einer kommt heim, alle erkennen ihn wieder und er sagt, ich bin nicht der, der ihn meint.
Für mich ist es der Roman der Nachkriegszeit schlechthin. Und solche Nachkriegszeiten, das muss man jetzt nicht betonen extra, die gibt es eben immer wieder. Und das sind Zeiten, wo sich die Leute verändern wollen. Eben, sie haben Fehler gemacht, sie wollen mit Altem aufräumen, sie wollen etwas Neues beginnen und werden daran gehindert. Es gelingt ihnen nicht. Und genau das ist die Stiller-Situation. Also, dass man sich verändern möchte, dass man sogar ausbrechen möchte, aber die anderen lassen es nicht zu. Oder sie versuchen einen dann wieder eben heimzuholen, wie Stiller. Und am Schluss resigniert er bei Frisch. Frisch ist das gelungen. Und da kann man wieder das voluminöse Schwein ansprechen, das er gehabt hat. Aber für mich ist der Roman deshalb ein ganz brisanter Roman, weil er eben aus diesen miefigen Verhältnissen der Nachkriegszeit, weil er diese Ausbruchsgelüste darstellen kann mit einer Sprache, die einen heute noch bewegt und die heute noch brisant ist. Und ich denke, die Sprache hat er in diesem Roman erstmals wirklich gefunden, also eine Sprache für seine Inhalte.
Eine Sprache, die ganz zeitgenössisch anmutet, weil sie eben nichts ausufernd hat, sondern diese Prägnanz, diese Lakonie schon pflegt. Sind Sie am zweiten Teil des Buchs? 1954 bis 91?
In Gedanken schon, aber ich muss sagen, da gibt es wirklich ein paar Hemmschuhe noch. Also eben zunächst einmal müssen diese Texte dann alle da sein, man muss Zugang haben zu allen Materialien und das unterscheidet mich nicht von einem Filmemacher, ich muss auch Geld auftreiben zuerst. Und das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich.
Julian Schütt, vielen Dank für diese, wie gesagt, unvollständigen, aber ergiebigen Auskünfte zu Ihrer großen Biografie über die erste Lebenshälfte des Schriftstellers Max Frisch. Neben dem Stiller, was sollen unsere Hörerinnen und Hörer vor allem lesen?
Ja, ich würde jetzt von den frühen Texten wirklich wieder das erste Tagebuch empfehlen, weil das genau so ein Text ist, wo das Zeitpolitische hineinspielt mit enorm filigran Literarischem, mit ganz subjektiv Persönlichem und wie Frisch das alles zusammenzwingt, das hat etwas Faszinierendes in einer Zeit wie unserer.
Julian Schütt, der wichtigste Biograf von Max Frisch. Er ist heute vor 20 Jahren verstorben. Julian Schütt war heute Gast von Hans-Ulrich Probst in Reflexe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.